Also die Kampagne, wie du schon gesagt hast, ist 2019 gestartet aus einem Zusammenschluss von verschiedenen antirassistischen Innis und auch Anti-Knast-Innis, Antidepressionsgruppen. Und wir haben uns dann so aufgeteilt in verschiedene AGs. Also manche haben sich mehr um Mobilisierung gekümmert, um Planung von Veranstaltungen, Demos und Vernetzung. Und ich, wir waren quasi von Anfang an eher in der Recherchearbeit dabei. Und es war also ziemlich learning by doing. Also am Anfang war erstmal sowas wie erschließen, welche Daten gibt es denn überhaupt zu Todesfällen in Gewahrsam. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Datenlage sehr dünn ist. So gerade zum Thema, also weil wir uns ja spezialisieren auf Rassismus und Gewahrsam, dazu gibt es eigentlich keine Daten. Also es wird jetzt quasi nicht vom Staat oder so zentral erfasst. Genau, also es gibt da eigentlich nichts und konnten glücklicherweise auch zurückgreifen auf die Arbeit von anderen Initiativen, die schon also teilweise jahrzehntelang in mühevoller Kleinarbeit Daten sammeln, ein bisschen anderen Fragestellungen, aber die sich mit unserer Fragestellung überschnitten haben. Also ganz zentral und lobend erwähnen müssen wir hier immer die Dokumentation der ARI, der Antirassistischen Initiative hier in Berlin, die quasi zum Thema quasi forscht, Folgen von der deutschen Asylpolitik, vom Grenzregime. Die haben dann ein kleinteiliges Online-Archiv aufgebaut, was großartig ist, weil dort viele Daten erfasst werden, die sonst nirgendwo auftauchen. Das war so ein Grundlagenstock, an dem wir uns ein bisschen entlanghangeln konnten, weil da auch viele Todesfälle erfasst werden. Also nicht nur infolge von Knast oder Polizei, sondern auch zum Beispiel Nazi-Übergriffe, Unfälle etc. Aber eben auch zu Todesfällen durch Polizeigewalt oder in Haft. Die sind wir quasi ziemlich kontinuierlich durchgegangen und hatten dann quasi so einen Grundstock schon an Daten. Und dann haben wir das ergänzt. Eine zweite Hauptquelle von uns war die Zeitung Zielitz. Das ist eine Zeitung, die sich mit Polizeigewalt in Deutschland auseinandersetzt. Und die haben auch über Jahrzehnte so eine Chronik geführt, insbesondere zu tödlichen Polizeischüssen. Also das war quasi der zweite Hauptdatenstock, den wir haben, auf den wir zurückgreifen konnten. Aber weil halt eben beide Recherchen so einen anderen Fragestellung hatten als wir, waren dann immer noch so Lücken drin. Also das eine ist quasi generell tödliche Polizeischüsse gegen alle Menschen. Also, aber wir hatten ja die Fragestellung rassistische tödliche Gewalt und das andere ist quasi, hatte quasi den Fokus auf Geflüchtete, aber es sind viele Geflüchtete von Rassismus betroffen, aber ja auch darüber hinaus. Also muss man das immer noch ergänzen. Das hat sich halt immer wieder gezeigt, dass das sehr mühsam ist. Also wir haben dann auch so Medienrecherche gemacht, Online-Recherche. Dann haben wir viel zurückgegriffen auf die Arbeit von vielen kleinen Initiativen, die zu einzelnen Todesfällen gearbeitet hatten, was sich immer wieder herausgestellt hat, dass es total wichtig ist, dass es diese Initiativen gibt, weil nur dadurch werden alle oft überhaupt irgendwie dokumentiert und die Namen bleiben bekannt, man erfährt überhaupt etwas darüber. So haben wir quasi so ein Zusammensuchen von Daten gemacht und daraus quasi unsere Chronik erstellt.
Nur als Ergänzung, das Problem war halt, dass die Hauptmediendarstellung auch einfach oft die Pressemitteilungen von der Polizei selbst sind, weil das die einzigen Daten sind, die man dazu bekommt. Da fehlen super viele Informationen, da werden die Tatsachen eben aus Sicht der Polizei dargestellt und verfälscht und dementsprechend, ja genau, gestaltet sich das sehr mühsam, überhaupt Medienberichte zu finden und denen dann die Informationen zu entnehmen, die wir gebraucht hätten. Und deshalb, wie Ruth schon gesagt hat, war es super wichtig, dass es eben auch diese ganzen Einzelinitiativen gab, die schon bestimmte Todesfälle versucht haben aufzuarbeiten und Gerechtigkeit und Rechenschaft zu bekommen. Und das finde ich auch eine super gute Entwicklung. Jetzt im Laufe der Kampagne hat sich herausgestellt, dass sich tatsächlich teilweise jetzt Leute bei uns melden, die irgendwie recherchiert haben, was bei ihnen in ihrer Stadt oder allgemein vor Ort so vorgefallen ist. Und genau diese Lokalinitiativen, das ist super wichtig, um da ein etwas besseres Bild davon zu bekommen, wie viele Todesfälle denn eigentlich wirklich sein könnten, weil die Zahlen, die wir haben, das wahrscheinlich nicht mal annähernd reflektieren.
Ja, die Kampagne, ihr habt es ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, heißt Death in Custody, also Todesfälle in staatlichem Gewahrsam. Mich würde dabei nochmal interessieren, ihr legt ja ein relativ breites Verständnis des Begriffes Gewahrsam der Recherche zugrunde. Wie versteht ihr denn den Begriff des Gewahrsams?
Genau, das ist eine Frage, die kriegen wir oft gestellt oder beantworten wir meistens auch schon so im vorauseilenden Gehorsam, weil es oft für ein bisschen Irritation sorgt. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass die Kampagne gegründet wurde, auf dem Hintergrund, dass verschiedenste Initiativen 2019 den Eindruck hatten, dass sich gerade, also zumindest in der Medienberichterstattung, es häuft, dass von Todesfällen berichtet wird. Und das waren eben in unterschiedlichen Kontexten, also sowohl also eben in Gewahrsam, wie zum Beispiel damals in Schweinfurt ein Fall, der bekannt ist, Ruklewasame, der ist damals bekannt geworden. Das war tatsächlich in Polizeigewahrsam im engeren Sinne, so wie quasi landläufig Gewahrsam verstanden wird. Aber Fälle, die uns wichtig waren, waren halt oft auch Erschießungen durch die Polizei oder in der Zeit war ja auch die Tötung von Tunum Bobka, der erstickt wurde. Und wir wollten gerne diese Fälle mit aufnehmen. Und der Name der Kampagne Death in Custody war aber damals schon gesetzt. Und wir wollten, also genau, daraus hat sich so ein bisschen so die Schwierigkeit entwickelt, dass wir gerne Fälle mit abbilden wollten, die in dieses ganz strenge, enge Verständnis von Gewahrsam als Polizeigewahrsam in quasi im abgeschlossenen Raum nicht fallen. Und wir haben deswegen uns entschieden, ein breiteres Verständnis zugrunde zu legen und sehen Gewahrsam jetzt quasi auch gegeben, wenn Menschen aufgrund von staatlicher Gewalt getötet werden und quasi in Situationen gebracht werden, aus denen sie quasi selber nicht entkommen können. Also quasi zum Beispiel auch von Polizisten umzingelt werden, mit Schusswaffen umstellt sind und dann quasi auch an einem Ort festgehalten werden, den sie quasi freiwillig lebend nicht mehr verlassen konnten. So fassen wir quasi den Begriff und haben jetzt immer so eine Zweiteilung da drin. Das eine ist quasi so ortsbezogen, was wirklich so klassisch ist, ein Gefängnis, können aber auch geschlossene Psychiatrien sein, Polizeigewahrsamszellen, Außensicherungszellen und dann eben dieses Akteursbezogene, wie wir es genannt haben, wo eben staatliche Akteure für den Tod verantwortlich sind und eben eine Situation geschaffen haben, die für die betroffene Person tödlich geendet hat.
Als Ergänzung dazu noch, unter diesem Begriff ist für uns auch Suizid in Anführungszeichen gefallen. Also wir haben auch Suizid in Haft mit in die Recherche und unter den Gewahrsamsbegriff eingeschlossen. Das liegt daran, dass wir davon ausgehen, dass es in einer totalen Institution wie beispielsweise Knast, Gefängnis, geschlossener Psychiatrie, die das ganze Leben bestimmt, keine freie Entscheidung geben kann, das eigene Leben zu beenden. Und dementsprechend haben wir eben auch Fälle von rassifizierten Menschen, die in Polizeigewahrsam ihr Leben beendet haben als Tod in Gewahrsam und durch die staatliche Institution ausgeübt, mit eingeschlossen.
Nun untersucht er ja die Todesfälle seit 1990. Von wie vielen unnatürlichen Todesfällen sprechen wir denn schätzungsweise pro Jahr von Menschen, die von Rassismus betroffen sind?
Also Zahlen sind immer so eine Sache, das ist relativ schwer einzuschätzen. Wir haben circa 10 bis 15 Fälle im Jahr gefunden, würde ich sagen. Aber wie wir ja auch schon gesagt haben, ist es relativ schwer, da einen Überblick zu bekommen, wie hoch die Zahlen denn eigentlich wären, weil eben unsere Recherche sehr stark auf Medienrecherche und auf der Arbeit von den Initiativen wie Zilip und Ari basiert und da super viel verloren geht.
Ich glaube, deswegen, das ist immer schwierig mit den Zahlen, weil wir werden oft darauf festgenagelt und diese Zahlen sind aber relativ nicht aussagekräftig, weil eben es keine kontinuierliche Erfassung gibt, sondern es ja eher so ein Zusammensuchen von Fällen ist. Und eben gerade jetzt auch, wo du fragst nach Zahlen im Jahr, wird es halt sehr auffällig. Also wir haben jetzt quasi so eine Zahl von den ganzen Zeitraum, sind wir jetzt im Moment bei 184 Todesfällen von 1990 bis jetzt. Aber wenn man also auf unserer Seite das mal so durchgeht, schwankt es wirklich in den Jahren. Also wir haben manche Jahre, da haben wir richtig, richtig viele Fälle und manche Jahre dann nur ein oder zwei. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das daran liegt, dass tatsächlich so wenig Fälle, also dass es tatsächlich so unterschiedlich ist, sondern dass einfach in manchen Jahren Fälle eher bekannt wurden und in anderen Jahren eben nicht. Oder gerade so auch, ich habe ja am Anfang gesagt, die Kampagne ist gestartet, weil wir den Eindruck hatten, es häuft sich gerade das Phänomen. Da waren wir uns eben auch nicht sicher, ob das wirklich so eine tatsächliche Häufung ist oder ob es sowas, es ist ja auch so ein Effekt, wenn einmal irgendwie so ein Skandal passiert von einem Todesfall in Gewahrsam und so eine sehr große mediale Öffentlichkeit auf dieses Thema ist, dass dann mehr Fälle auch breiter bekannt werden und dann aber auch wieder, dann ebbt das Interesse ab und dann werden auch wieder Fälle rutschen mehr durch. Deswegen ist es halt eben so schwierig, so genau zu sagen, ah, im Durchschnitt sind es etwa 10 Fälle oder so. Deswegen tun wir es oft ein bisschen schwer.
Und man muss dazu sagen, also vor allem bei den Fällen von 1990 bis, weiß nicht, ungefähr 2000 vielleicht, war es auch einfach nicht so einfach, Dinge zu recherchieren, weil die Zeitungsarchive das nicht unbedingt aufgenommen haben und im Internet zu finden sind die Fälle erst recht nicht. Dementsprechend ja, haben wir eine bessere Übersicht in den neueren, in den ja noch nicht so lang vergangenen Jahren.
Inwieweit ist euch denn ein Zusammenhang aufgefallen zwischen eben den Todesfällen und Rassismus, institutionellem Rassismus in dieser Recherche?
Also das Problem, wo wir immer drauf stoßen, ist eben, dass es keine Statistik gibt. Also wir können es nicht wissenschaftlich quasi evident belegen. Wir gehen aber also eher so von so einer politischen Seite ran, indem wir sagen, dass es einen Zusammenhang eh schon gibt von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind auch öfter von Polizeimaßnahmen betroffen zum Beispiel. Und das ist eben auch was wir wissen, dass halt Polizeimaßnahmen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dann auch eben häufiger eskalieren. Also so ein Schlagwort ist ja Racial Profiling. Also Menschen kommen eher häufiger in Kontakt mit der Polizei. Die Situationen eskalieren häufiger. Menschen werden dann häufiger auch in Gewahrsam mitgenommen, erfahren dann auch häufiger Gewalt und deswegen ist es quasi wahrscheinlicher auch, dass sie in Gewahrsam im schlimmsten Fall dann eben auch versterben. Das ist quasi so eine politische Herleitung, weswegen wir quasi auf die Idee kommen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Dann gibt es eben viele Haft, oder es gibt eine Haftform, die eben Menschen ohne deutschen Pass nur betrifft. Das ist eben die Abschiebehaft. Es gibt quasi in Anführungsstrichen Straftaten, die Menschen mit deutschem Pass nicht begehen können. Das sind alles, was unter dem Bereich Aufenthaltsrecht fällt, weswegen halt eben auch statistisch mehr Menschen quasi von Haft betroffen sind, die eben keinen deutschen Pass haben, als Menschen mit deutschem Pass. Und wo wir wirklich einen klaren Zusammenhang sehen, ist dieser ganze Themenkomplex Grenzregime. Das sind halt eben, also die meisten Fälle, die unter diesen Themenkomplex Grenzregime fallen, sind eben Abschiebehaftfälle, wo sich Menschen häufig in Abschiebehaft das Leben nehmen und wo man, also wenn man da gerade bei den Fällen wissen wir sehr wenig, aber da, wo man ein bisschen mehr über den Hintergrund erfahren kann, ist es eben oft so eine Geschichte, dass man wirklich so sieht, die Menschen werden so kontinuierlich quasi in die Verzweiflung hineingetrieben und wird so die Hoffnung auf alle möglichen, weiß ich nicht, Lebensperspektiven in Deutschland oder in Europa genommen und quasi dann am Schluss steht dann quasi die Entscheidung der Person, sich dann in Haft das Leben zu nehmen. Oder oft dann auch, wir haben auch so Todesfälle, die fallen unter der Kategorie Flucht vor der Polizei. Und das ist oft so im Kontext von Grenzkontrollen oder Kontrollen im grenznahen Gebiet, wo Menschen also ziemlich verzweifelt versuchen, vor der Polizeikontrolle zu entkommen. Und dann passieren dort oft Unfälle, also oder dass Leute dann irgendwie Vorzüge laufen oder irgendwie in einen Steinbruch fallen, weil sie irgendwie versuchen, durch unwegliches Gelände zu fliehen und dort ums Leben kommen. Oder auch in geflüchteten Lagern dann im Kontext von Abschiebungen, dass quasi die Polizei klingelt und sagt, wir nehmen jetzt sich mit, es geht jetzt zur Abschiebung und dass die Leute versuchen, sich dem zu entziehen, indem sie aus Fenstern klettern und dann eben auch sterben. Wir können es statistisch nicht belegen, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass es eben eine höhere Gefahr gibt für rassifizierte Menschen, in Gewahrsam zu sterben.